Sport.
Anders.
Anders.
Direkt.
Direkt.
Unsport.
Unsport.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu der 143. Ausgabe vom Unsportlich-Podcast. Präsentiert von Tape Design, der Nummer 1 Grip und Performance Socken für deinen Sport.
Überzeug auch du dich und geh auf tape-design.ch und profitiere mit dem Code unsportlich von fucking 20% Rabatt. Bleib nicht länger unsportlich und verbessere auch du deine Performance mit
Tape Design. Oh yeah. Ja, wie ihr es erahnen könnt, die Stimme haben wir jetzt das letzte Mal nicht gehört, beziehungsweise die letzten zweimal.
Richtig.
He's back in town. Welcome back, Tribune.
Danke, danke. Ja, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, wer letztes Mal den schönen Satz vorgelesen hat, dass man bis wieder ich war. Rulo hat das sicher auch gut gemacht.
Aber nur schnell noch, der Rulo hat es letztes Mal perfekt gesagt. Immer wenn er ein Satzli muss sagen am Anfang, ist irgendeiner von uns zwei nicht
ja, das ist die Tatsache. Stimmt, der Rulo wird eigentlich völlig ausgeschlossen am Anfang. Gut, dann schliessen wir noch ein bisschen länger auf. Wo bin ich? Ich bin in London an einem NFL-Spiel. Richtig, richtig geil gewesen. Chicago Bears gegen Oakland Raiders. Bin ich schauen, also umgekehrt eigentlich. Bears sind heim gewesen. Und das Ganze im Tottenham Hotspurs Stadium, im ganz neuen Fußballstadion, was der Schneck sicher wird interessieren. Ich weiss, der Schneck ist ein grosser Fan vom Emirates Stadium von Arsenal.
Genau.
Ich muss hingegen sagen, obwohl ich noch nie im Emirates Stadium gewesen bin, das von der Tottenham Hotspurs ist,
krank,
ist absolut crazy. Noch nie so ein Sportstadion gesehen, ist richtig, richtig, richtig krass. Schon nur das war ein verdammtes Highlight gewesen. Dann zum Erlebnis vom Spiel, das an sich auch. Es ist einfach geil, es ist so ein richtiges Fest von Menschen, die sich alle für NFL interessieren. Es ist eigentlich niemand Fan von diesen Teams, die dort sind, sondern es sind auch irgendwelche Leute aus Europa, die dorthin kommen, Football schauen, wie sie es sonst nie können. Und es war eine richtig, richtig geile Stimmung gewesen. Und dann das Spiel. Ich war ja schon zweimal gewesen. Das erste Mal, als ich gewesen bin, unentschieden. Unentschieden, was im Football fast nie gibt.
Aber sag noch schnell, wo war das, wo du das erste Mal gewesen bist?
Das war im Wembley.
Okay, ja.
Und dann ein Jahr später bin ich im Twickenham Stadium gewesen. Das ist das Rugby-Stadion von der englischen Nationalmannschaft.
Auch in London. Rugby.
Auch in London. Von den Roses heisst doch, heisst das Rugby-Team, glaube ich, ja, wenn ich mich nicht täusche.
Roses.
Und das Mal bin ich im Tottenham Stadium gewesen. Und es ist das erste Mal, weil das zweite Spiel ist nämlich dann ein Blowout in die 43-0 oder so. Also auch überhaupt nicht spannend. Ist das erste Mal ein richtig geiles Spiel gewesen. Die Raiders sind vorausgegangen, relativ früh, irgendwie 17-0, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche in der ersten Halbzeit. Und dann habe ich gedacht, gut, das Spiel ist vorbei. Ich habe mir am Anfang vom Spiel gesagt, ich muss mir irgendjemanden suchen, wo ich Fan bin, weil ich bin eigentlich Patriots-Fan, die sind nicht da. Also ich bin für die Raiders. Die haben geile Trikots, für die bin ich jetzt einfach und die sind auswärts, haben weniger Fan da. 17-0, ich bin dort im Jubel gewesen, zwischen allen Chicago-Fans mit einem Typ vorne dran, der noch mit mir war. Wir kommen aus der Pause zurück. Richtig, einen richtig geilen Hamburger gehabt, jetzt schön mit
Zwiebeln.
So, mit Zwiebeln war super gewesen, Coleslaw und allem, ist wirklich eine geile Sache gewesen. Und nachher komme ich zurück und dann machen die Bears 21 Punkte in Folge, ohne dass die Raiders irgendetwas machen und rundum zeigen alle auf uns und buhen uns aus und pfui, ihr Arschlöcher.
Er ist auf dem grossen Screen gekommen, also
also,
also Tribune, ich habe jetzt zwei Fragen. Erstens,
halt, ich stelle jetzt noch fertig. Und dann,
das geht noch weiter.
Ja, und dann haben also gedacht, ja, das Spiel ist gelaufen, oder? Also Bears gewinnen das Spiel, die Raiders, die können nicht mehr, keine Antwort mehr im Petto. Und dann drehen die sich nochmal das Spiel, gewinnen am Schluss das Spiel 24-21, gewinnen die Raiders das Spiel. Nachdem der Quarterback von den Bears im Game-Winning-Drive, wo sie das Spiel noch hätte können gewinnen, eine Interception rührt, wo ich wirklich, sogar ich, also der hat den Böll auch irgendwo hergeschossen, es hat kein einziger von seinen Spielern dort gehabt. Fünf Verteidiger sind da gestanden, aber kein einziger von den Bears. Die fangen den Böllen, Spiel ist gelaufen. Richtig geil gewesen.
Klassischer Fall, die Raiders haben es einfach schmücken lassen. Sie haben gedacht, komm, damit es ein bisschen Spektakel noch gibt, weil sie gewusst haben, bis dato ist Spektakel nicht so gross geschrieben worden in London, lassen wir die ein bisschen schmücken, 21-21 und am Schluss, zack.
21-17.
Entschuldigung, 21-17 und nachher noch schnell souverän. Ja. 24-21 ist der Schluss.
Schlussresultat war ja richtig, richtig geil. Und wir sind wirklich alle so nervös gewesen. Und am Schluss sind wir zwei aufgekumpelt, haben uns da High-Fives gegeben. Und wir schon, ja, und alle rundherum sind im Elend versunken.
Ich muss natürlich sagen, da wir natürlich Glück gehabt haben, das gestummen für die Tribüne, weil sonst müssten wir uns einen üblen, einen ranzigen Tribüne anhören heute. Und das haben wir zum Glück nicht. Ich habe jetzt zwei Fragen. Du hast jetzt zuerst mal gesagt, du bist ja eigentlich Patriots-Fan.
Grundsätzlich.
Bist du dort mit dem Raiders-Liebli auftaucht? Du bist mit dem
Patriots-Liebli
Es hat vor jedem Spiel hat's dort so recht grosse NFL-Shops, weil sie ja dort immer Leute hat, die kommen, und die wollen alle ein Liebling kaufen. Logisch, die meisten von denen hängen Trikots und so und kaufen sich dann Lieblings von diesen Teams. Dann kann man aber auch immer andere Sachen von allen anderen Franchises kaufen. Gut, wir stehen alle an für den huren Shop, stehst in den 20 Minuten an, wir gehen rein und ich habe so gedacht, komm, vielleicht kaufen wir das Raiders-Liebling einfach, um ein bisschen, da ein bisschen Farbe bekennen für das eine Spiel. Und ich fand, das ist auch übertrieben. Weißt du was? Ich kaufe mir noch einen Pulli. Also so ein langärmiges Liebling von den Patriots. Dann habe ich ein langärmiges Liebling von den Patriots. Richtig geil sieht es aus. Schön, Patriots steht drauf. Das Patriots-Käppli, das Patriots-Jersey, also das Game-Liebling von Gronkowski. Bin dort reingestanden und habe für die Raiders gefanet.
Die Fans haben sich wahrscheinlich gefragt, was macht
der? Was macht der, Vollidiot?
Der ist aus falschen Ort geflogen. Hast du deine Fragestunde fertig, Rulo? Weil es hätte ich auch noch eine Frage. Ist ja, irgendeiner mit dem Arsenal-Liebling auftaucht dort?
Nein, aber es hat wirklich ein, zwei Leute im Tottenham-Liebling.
Ja gut, das glaube ich sogar.
Und man hat im NFL-Shop hat es auch eine Ecke gehabt mit Tottenham-Merchandise, also wir hätten da Tottenham-Liebling kaufen und so. Ich muss wirklich also, sagen, auch wenn es nicht für Football oder Fußball wäre, wenn ihr in London seid, geht mal in das Stadion. Es ist wirklich richtig, richtig geil. Und dann das Erlebnis, wie man in England zu so einem Stadion ausläuft, ja, nach dem Spiel, das ist für einen Schweizer unvorstellbar. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das erste Mal, als ich gegangen bin, das war vielleicht schlecht organisiert gewesen, keine Ahnung. Weil man kommt jetzt im Stadion aus und man steht eine Stunde im Stau. Mit 60'000 anderen Leuten, es kommt niemand im Auto, gar nicht, hat keinen Parkplatz, nichts, es kommen alle ÖV, stehen alle zusammen dort eine Stunde im Stau, man läuft zu einer U-Bahn-Station, man läuft zu einer Busstation, man läuft zu den Taxis, irgendetwas, und man steht und steht und man kommt nicht vorwärts, und es ist wieder ein riesen Fest, es geht auch weiter, das Spiel ist nicht fertig, sondern alle holen sich dann noch Bier, weil es wissen ja alle, man muss ewig anstehen, stehen alle dort auf diesen Strassen umeinander, Verkehr ist blockiert.
Was ist das, am Samstag ist das?
Sonntagabend.
Was, Sonntagabend? Stell dir mal vor, das ist crazy. 60'000 Leute in die U-Bahnen einquetschen. Ich meine, das ist wie so ein, wie nur ein Trichter durch, oder?
Genau, es ist wirklich wie ein Trichter aufgebaut. Zuerst genau, ist es die ganze Strasse, dann ist es nur noch die Halbstrasse, dann ist es nur noch das Trottoir, nachher nur noch der Eingang von der U-Bahn. Und U-Bahnen kommen wirklich im Halbminutentakt. Die fährt weg, kommt schon die nächste. Wum, wum,
und hinten kommen so wie so die Pasta aus dieser huren Druckmaschine, die die Leute so rauspresst aus diesen U-Bahnen.
Hey Jungs, da habe ich euch schnell eine Geschichte. Wo ich bin einmal zu London im Sommer, da bin ich natürlich im Emirates gewesen. Das war so ein Vorbereitungsturnier gewesen. Und da sind wir das dritte da gewesen und sie haben nicht quasi, sie haben Absperrungen gemacht für die Hauptstrasse, weil die Autos sind bei dieser Strasse durchgefahren. Und dann ist links und rechts von der Hauptstrasse hat sie Absperrungen gehabt und dort haben sie nachher die Leute durchgewurschtelt. Und dann haben wir drei das Gefühl gehabt, wir sind durchgekleben, komm, wir sind über die Absperrung, hier sind über die Strasse. Und dann ist gerade der Schmierlappen hinten angekommen, haut ab, da geht sofort wieder hinter. Auf der anderen Seite wieder über die Absperrung gegümpelt.
Das ist im Fall wirklich beeindruckend. Ich habe mir nur so gedacht, in der Schweiz könntest du das nicht zahlen, weil das hat wirklich all zwei Meter, wirklich all zwei Meter für irgendwie 3 Kilometer oder wie lange immer, dass man dort muss laufen am Schluss, steht ein Polizist und zwar links von der Straße, rechts von der Straße, einer hinten dran, alle sind enorm anständig, sagen, laufen Sie auch weiter, wenn Sie da durchwenden, müssen Sie richtig links, wenn Sie richtig London wenden,
ja,
müssen
gut,
Sie richtig
das
rechts.
Das Ding ist wahrscheinlich, Sie können sich das nicht aussuchen, ob man sich das leisten kann oder nicht, die müssen das einfach machen. Hat's wie auch dort eine Panik ausbricht, wenn dort etwas nicht läuft.
Hat es auch Leute gehabt oder Schmierlepper auf dem Ross?
Es hat auch Polizisten auf dem Ross gehabt. Ja, die hatten ein schönes Schild vorne am Ross durch mit ihren hohen langen Knüppeln.
Stimmt.
Haben aber nicht mehr so eingegriffen. Wirklich nicht. Also, nach einem Fußballspiel in der Schweiz ist das ja so richtig, das ist ja angespannte Stimmung. Man hat nie so recht das Gefühl, von wo kommt jetzt der Ziegelstein zu fliegen, von links, von rechts, wo kommt das Tränengas.
Vor allem,
das ist absolut friedlich. Ja. So krass, richtig friedlich.
So Hochrisikospiele wie FC Zürich gegen FC Basel. Da musst du dort, fünfmal mehr Angst haben, dass irgendetwas passiert wie in England.
Und vor allem sind 4'000 Schnäbel, die dort in dem Stadion sind. Und das sind 64'000. Ja, und es passiert einfach nichts.
Du bist drei Tage
richtig,
richtig geil. Freitag, Samstag, Sonntag?
Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Montagmorgen bin ich heimgeflogen. Und am Samstagabend sind wir noch in ein Musical gegangen. Auch sehr geil gewesen. Britischer Humor, legendär. Wir haben nicht so recht gewusst, was wir schauen wollen. Ja, komm, wir gehen irgendein Musical schauen. Sind wir auch an so einen Shop hergegangen. Ja, wir wollen Musical-Tickets für heute Abend. Ja, was haben Sie so, pipapo? Sagt er, ja, geht das schauen. Gehen wir schauen. Geht es um irgendwie drei Frauen, die in einem Büro arbeiten. Ich bin so, ich dachte, willst du mich verarschen? Was schaue ich da überhaupt? Was für ein Scheiß ist das? Nachher ist es so losgegangen. Ihre Chef, so ein richtig so sexistisches Arschloch. Und dann haben sie den gefesselt und haben in seinem Zimmer eingesperrt, die Heime. Und nachher sind sie per Zufall auf so einen Knopf gekommen. Und dann ist so sein Sadomaso-Schränkchen, so sein Geheimraum aufgegangen. Und hat ihn so gefesselt mit einem Joker im Maul, hat ihn übers Bett aufgezogen. Alle sind so am Stripper gewesen. Wirklich alle halb Nacht auf dieser Bühne und die Briten sind durchgetreten drin, gell? Aufgestanden, so rumschreien.
Am vordersten Front bist du wahrscheinlich gestanden.
Schön bezeichnet er das als Musical. Ich glaube, er ist irgend so eine Livestream-Show.
Stimmt.
Also ist wirklich.
Strip-Shopper ist
aber geil.
Ein geiler Ausflug, ein gutes Wochenende gesehen.
Hammer.
Sehr schön. In der Zwischenzeit habe ich mir etwas anderes reinziehen können. Und zwar haben wir, ja, was ist das jetzt? Auch schon das Zeitchen her. 21.09. haben wir über den Sturm auf die Area 1 geredet.
51.
Area, was habe ich gesagt?
Area One, aber jetzt haben wir...
Genauso wie ich dir gesagt habe, die Air Force One, die die beschützt. Jedenfalls haben ja wir über den Sturm geredet und du hast ja dann erwähnt, eben, sei eigentlich das Ganze sei aufgekommen wegen dem Bob Lazar, dem angeblichen Physiker, der dort gearbeitet hat. Und hast du dann gesagt, ja, schau doch die Doku auf Netflix über den Bob Lazar. Leider habe ich kein Netflix gehabt. Da dachte ich, ja gut, was mache ich jetzt? Da dachte ich, ich ziehe mir einfach das Interview rein von Bob Lazar mit dem Joe Rogan.
Hey, Podcaster?
Scheisse. Podcaster, genau. Er ist ungefähr so wie mir. Ein bisschen leihhafter unterwegs. Aber jedenfalls, ich habe mir...
Den, nicht so erfolgreich wie mir.
Ich habe mir den Podcast, ich habe gesehen, der geht fast 3 Stunden, 2 Stunden 40 oder so. Da dachte ich, ja gut, ich schaue mal die ersten 10 Minuten. Hey Jungs, ich bin wirklich 2,5 Stunden, also 2 Stunden 40 bin ich dort gehockt und habe das scheiß iPad, und es geschaut habe, nicht können weglegen.
So geil.
Hey fuck, es ist so krass geil, die huren Verschwörungstheoretiker, ich liebe den Scheiß, Mann. Ich bin nachher rausgesickt und gesagt, fuck, irgendwas, was da hat, scheiß Aliens, irgendwelche UFOs, die rumfliegen.
Ich habe es immer gesagt, schaut Bob Lazar Doku auf Netflix, schaut Unacknowledged auf Netflix, das ist genau das Gleiche, da geht es um so ganz viel ehemalige, höherrangige Militär und Journalisten und Pipapo, die wirklich noch glaubwürdig sind. Die siehst du ja sonst immer wieder. Also sind nicht einfach solche, die irgendetwas erzählen,
ja, fix,
wo alle fix und fest davon überzogen sind, fix und fest, habe ich noch nie gehört, dass es Aliens gibt und
auch Beweis. Das Ding ist eben, der Bob Lazar, wenn ich mir so einen Verschwörungstheoretiker vorstelle, dann habe ich so eine Person vor mir, die relativ mit viel Überzeugung dort steht und lauthals sein Zeug rauspausaunet. Aber er ist so ein mega ruhiger, so ein introvertierter Physiker, der am liebsten gar nichts würde sagen. Aber er hat so etwas Wichtiges zu erzählen und er muss das sagen, aber es tut ihm weh, sich der Öffentlichkeit so quasi zu exponieren. Und darum kommt sie so hure authentisch über. Und dann nachher weiss er, zu jeder Frage weiss er irgendetwas zu sagen. Und er redet von irgendwelchen Details, wo man das Gefühl hat, das kann er sich irgendwie nicht aus der Nase ziehen. Es geht einfach nicht.
Ich habe eben das Gefühl, wir sind halt eben keine Physiker. Weil sämtliche Physiker sagen ja, der sich labert irgendetwas, der hat nicht mal einen Abschluss, der hat nichts, der hat keine Ahnung, von was er erzählt. Wir, absolute Laien, der kann uns sagen, ja, wegen denen und denen Kräften und Pipapo und weiss doch was, darum fliegt das auf und das ist mega cool und so. Und wir sagen, Warpantrieb oder wie heisst das bis
dahin?
Also, und wir sagen
einfach, ja, ein Verschwörungstheoretiker ja. Würde ja nicht in Schutz nehmen. Oder keine Ahnung, wie man das genau so nennen. Aber scheinbar, also das stimmt im Fall nicht. Sehr viele Physiker verteidigen das, was er sagt. Und es gäbe einfach 1-2 Theorien, die nicht ganz sattelfest sagen. Aber ja, also eben, ich würde da nicht Verschwörungstheoretiker in Schutz nehmen. Außer der Bob Lazar jetzt in dem Fall.
Ja, der hat es dir Rat da. He?
Also, schaut die Uhren Dokumentationen, genau. Schaut mal, was ihr denkt.
Und was ich noch will sagen, ist, der Podcast kann noch so gut sein in Amerika. Was es sicher nicht ist, ist der beste Schweizer Sportpodcast. Voilà, das sind nämlich wir.
Sehr richtig.
Und ich habe noch schnell etwas anderes. Wir sind zwar keine Physiker, aber was wir neuerdings sind, wir sind Mathematiker. Und zwar werden wir heute im Podcast über einen Herr reden, wo der Marathon als erster Mensch von dieser Welt in unter 2 Stunden gerannt ist. Und da haben wir noch ein paar mathematische Rechnungen vorgenommen. Dann werden wir heute auch noch über die EM-Quali reden. Da hat ja die Schweiz gegen Dänemark letztes Mal 3-0 noch aus der Hand gegeben. In 7 Minuten, glaube ich, oder so. Hoffentlich macht das heute besser. Und wir reden sicher auch noch über den Federer, wo der ist zünftig hässlich war. Und jetzt bin ich enorm gespannt, Rulo, weil du hast verdammte Pressure mit dem Newsflash. Ich bin wirklich gespannt. Let's go!
«Zeig deine Brüste!» Mit diesen äußerst charmanten Worten ist die italienische Fernsehmoderatorin Diletta Leotta letzthin im Stadion von Napoli von den hiesigen Fans begrüßt worden. Was nachher sehr verlockende Aufforderung tönt, ist von der äußerst scharfen Fußballkommentatorin mit dem Daumen runter mehr als nur klar abgeschmettert worden. Was für eine Enttäuschung für alle männlichen Geschöpfe! Die gute Frau hat wirklich sehr ansprechende Oberweite und so hat sie schon mit einem kurzen Hingucker für ein unglaubliches Spektakel können sorgen. Nicht mit einem Männerschwarm, sondern mit einem Bienenschwarm hat sich der brasilianische Fußballer Dani Alves bei der Partie zwischen São Paulo und Fortaleza umeinander schlagen müssen. Bei der Eckfahne haben sich die gemeinen Bienen eingenistert gehabt und zu allem anderen ist der Ex-Barca und PSG-Kicker auch noch von einer in den Hals gestochen worden. Weder der Linie noch der Schiedsrichter haben es für nötig empfunden, um die Eckfahne von den Bienen zu befreien und so hat dann ein Fortaleza-Spieler müssen über Klippen springen, um den Bienenschwarm vom Platz zu befördern. Für den Ex-Arsenal- und Chelsea-Goalie Petr Cech geht das Weekend ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der Tschech, der im letzten Sommer seine Goalie-Händchen an den Nagel gehängt und bei Chelsea als technischer Berater ein neues Jobli gefunden hat, wird doch tatsächlich Eishockey-Goalie. Der englische Viertligist Guildford Phoenix darf ab sofort auf die Fangqualitäten vom Tschech vertrauen. Wie sicher er auch auf den Schlittschuhen steht, wird sich noch zeigen. Ein anderer Sportler, namentlich der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev, hat beim Masters in Shanghai für eine sehr seltene Aktion gesorgt. So ist ihm sein Racket während dem Ballwechsel gegen den Jeremy Jordy unglücklich aus der Hand entwischt und in hohem Bogen in Zuschauerränge geflogen. Ein Zuschauer ist glücklicherweise keiner getroffen worden und der Zverev hat sein Racket kurz darauf runter wieder dürfen in Empfang nehmen.
Stark, das hätte ich nicht erwartet, Rulo. Weil du hast nämlich den super Newsflash, den wir hier bekommen haben von unserem Schreiberling, noch nie gelesen gehabt. Das ist wirklich, das ist gefährlich, Amix, bei dir.
Ja gut, das gibt es mittlerweile ja, Amix.
Ich muss hingegen auch sagen, unser Schreiberling ist ein verdammter Lustmolcho. Was ist denn das für ein erster Absatz von dem Newsflash?
Gut, er ist definitiv ein Fan von dieser grossbusigen Frau.
Leota, ja, ja, wirklich, äußerst ansprechende Oberweite.
Man muss auch sagen, also der Name, das könnte absolut der Künstlername von einer Pornodarstellerin sein.
Leota, ja, das finde ich also auch. Ich habe hohe Mühe, ich habe wirklich vielen Leuten, muss ich sagen, von dieser Frau erzählt, weil das hat es mir schon ein bisschen angetan.
Bist du in dem Fall der Schreiberling?
Nein, ich habe sie am Schreiberling einfach überbracht, dass wir die Frau unbedingt in diesem Newsflash haben. Der hat extrem gefolgt.
Er ist sehr kreativ.
Hat sie auch gerade zuerst eingenommen, muss ich sagen, super gemacht. Aber es ist wirklich krass.
Also wir müssen jetzt auch
schon
sagen.
Die Leta Leota, du sagst, es könnte ein Pornoname sein.
Der Schneck, wir haben jetzt vor lang mit dem Schneck müssen diskutieren, weil er fest der Überzeugung war, dass ihre Brüste natürlich sind. Und die Tribune und ich haben ihn da quasi müssen im Boden stampfen, weil das einfach eine absolut unmögliche Tatsache ist.
Also ich habe das Thema ein bisschen klein behalten, ja, ich merke es gar nicht. Glaub,
wir werden von sämtlichen Frauen im Boden gestampft, die den Podcast hören. Liebe Frauen, es tut uns leid, tut uns nicht als Sexisten abstempeln. Aber unser Schreiberling führt uns auf Fährten, wo wir manchmal nicht widerstehen können. Es ist schwierig.
Es war einfach ein wichtiges Thema für den Schneck und darum haben wir das abhandeln.
Hingegen reden wir auch über den Penis von Cristiano Ronaldo.
Ja, absolut, das stimmt eigentlich. Können wir jetzt auch mal über die Brüste von der Diletta Leota reden. Aber gut. Gehen wir weiter. Gehen wir zum Petr Cech. Genau, der erfüllt sich einen Kindheitstraum. Ey, Gott, mit 20 Jahren lang im Goal gestanden im Fußball. Neuerdings wird der Eishockey-Goalie. Das ist diese Woche vermeldet worden. Bitte, du hast es wunderbar vorgelesen. Guildford Phoenix.
Ich habe das Gefühl gehabt, der hat schon sein ganzes Leben einen Helm gehabt als Fußballgoalie. Ja, und denkt, jetzt brauche ich eine Sportart, wo ich einen Helm anlegen kann und nicht so dumm aussehen. Mache ich einfach Hockey.
Jungs, das Erste, was ich mir überlegt habe, wenn ich an einen Fußballgoalie denke, der so übers Feld hineinhechtet, ist so ein Goalie, der den Böck sieht und wegen dem hechtet und nachher irgendwie im Ecken unterlandet.
Der rutscht dich für immer weiter.
Ja, der ist doch die komplett nicht gewohnt.
Hotline Bling, wo dann ding, einfach so ins Weltall rausrutscht. Erinnert mich ein bisschen an Renato Tosio. Wir wissen alle, was der für einen Goalie-Stil hat. Der ist ja auch umgehechtet im Goal, links und rechts, gumpet, richtig gehend. Ich meine, der Petr Cech wird gleich ausgesehen, oder? Wahrscheinlich keine Ahnung von Hockey-Goalie-Stil, aber hat wahrscheinlich jeder Böck. Ich sag schon wieder.
Ja, hoffentlich. Das ist 20 Jahre lang immer schon seine Aufgabe gewesen. Das wird er auch mit einem kleineren Böllen arbeiten.
Also ich find's geil. Jetzt hat er einen neuen Stil bekommen bei Chelsea. Er ist jetzt quasi erst Chelsea-Goalie gewesen, geht zu Arsenal, zum direkten Konkurrent, kommt wieder zurück, wird dort der technische Berater, was auch immer das sein soll.
Goalie-Trainer wahrscheinlich.
Goalie-Trainer oder einfach so einen ein hinter den Kulissen. Und dann hat er gefunden, ja, ich habe eigentlich genug Freizeit, dann kann ich dort noch ein Goal hüten. Im Eishockey.
Nein, muss man so ehrlich sein. Ich meine, Viertligist wäre ja schon in der Schweiz eher dürftig. Aber Viertligist in England, die können wahrscheinlich knapp Schlittschuh fahren.
Ich wollte gerade sagen, eben, es steht so Vertrag unterschrieben. Eigentlich fängt er einfach an Hockey spielen
und die hat das jetzt schon die
Hochglocke angehängt.
Das ist wie in der Schweiz, ist doch der Ronny Rüger auch eine absolute Goalie-Legende aus
The
der
Wall.
Schweiz. The Wall, Ronny Rüger, der nach seinem Karrierenende hat er dann plötzlich gesagt, er fange in der zweiten Mannschaft von Bülach an Hockey spielen als Stürmer. Ich weiss es noch ganz genau, wie er das gemacht hat. Es war ein riesen Thema in den Schweizer Medien. Ronny Rüger wird Stürmer, als würde er in den nächsten Jahren an die WM gehen für die Nazi und Olympisch spielen. Absoluter Kopf ist der Schneck. Und ich hatte auch noch ein lustiges Erlebnis mit ihm, gell?
Bist du dort auch dabei gewesen?
Ja, da bin ich auch dabei.
Dort habe ich noch einen Rahmen geschossen. Das habe ich glaube ich, eingerahmt zu Hause. Ja. Ich habe Ronny Rüger eine versorgen bei so einem Spiel, wo unter anderem auch Roman Wick sind, Tommy Santala, Severin Blindenbacher, Matthias Seger. Das sind wirklich versammelte ZSC-Kloten-Fraktion, alle halt mit, nein, nicht mit Bülach-Vergangenheit.
Das war eigentlich so ein All-Star-Team von Ronny Rüger in seiner Hockey-Karriere.
Gegen die Erstligamannschaft von EAC Bülach.
Ja, genau. Dann haben wir gegen sie gespielt und Ronny Rüger hat die erste Halbzeit im Goal gespielt. Und nachher hat er sich nach der ersten Hälfte umgezogen. Und ist als Schwürmer rausgekommen. Das war wirklich richtig geil gewesen. So viele Zuschauer hat es beim Bülach noch nie gegeben. Fernsehen, weiss ich, was ist alles da gewesen. Ein riesiges Tralala.
Die Highlight-Story, die muss ich jetzt gar nicht erzählen in dem Zusammenhang. Mein Vater war auf der Tribüne gewesen. Der ist immer gekommen. Weißt? Egal gegen wer wir gespielt haben, ist halt Ronny Rüger auch gekommen. Und dann hat es irgendeine Journalistin vom Zürich Unterländer. So eine ältere, kleinere Frau, läuft dort steigen und die hat einen Bericht schreiben über den Ronny Rüger. Und dann läuft sie dort auf. Und dann steht mein Vater so dort halt irgendwie, etwas am Trinken, vielleicht noch Wurst am Essen und schaut ab und dann fragt sie so, klopft sie ihm so auf die Schulter und sagt, Entschuldigung, können Sie mir nicht sagen, welches das jetzt der Ronny Rüger ist?
Hey, nein. Dann sagen, einmal, jetzt ist er gerade der Goalie gewesen, jetzt ist er wieder
Spieler. Das war ein richtig lustiges Spiel gewesen, auch für uns. Das war ein absolutes Blauspiel gewesen eigentlich. Also es ist ja nicht darum gegangen, wer da gönnt. Haben auch alle gemerkt, wir als Erstligaspieler haben relativ schnell mal gemerkt, aha, ich glaube, der Unterschied zu den Nation-Superstars wie Roman Wick und so weiter ist dann doch noch ein bisschen existent. Wir sind doch noch nicht so ganz auf dem Niveau wie die. Auch wenn die nicht wirklich mit voller Kraft und richtig gespielt haben. Ausser der eine, der sich nicht können zurückgeben konnte, wo man gemerkt hat, der hat nur einen Gang, der kann nicht zurückfahren.
Das ist der?
Tommy Santala. Ey. Der Typ hat beim Bulli Stück verbrochen vom Gegnerspieler. Das war unglaublich. Der Sieg hat sich nicht unter Kontrolle
gehabt. Ganz schlimm. Ich bin wirklich am Bulli gestanden und ich habe nur geschaut und gemerkt, fuck, wie gross ist der? Dann stehst du an und denkst, weißt, locker lässig, hebst einfach ein Stückchen und dann vielleicht geht sie dann hinter. Er, BAM! Mit seinem rechten Stock. Und ich so, okay, gut, dann gehe ich nicht mehr so
fertig. Nur noch Stück mit dem alten Holzstock.
Ja, wirklich. Ja gut, also gehen wir weiter zum Tony Santala. Wir haben es vorher angesprochen. Wir sind neue Mathematik-Genies. Und zwar reden wir jetzt über den ersten Menschen, der den Marathon unter 2 Stunden gerannt ist. Und der nennt sich...
Wieso muss ich dich immer den Namen aussprechen? Der Eliud Kipchoge heisst genau. Der gute Herr.
Ein Afrikaner kommt aus Äthiopien.
Kenia.
Für den Schnecker ist das gleich.
Der ist den Marathon 42,195 Kilometer in sage und schreibe 1 Stunde und 59 Minuten und 40 Sekunden gelaufen.
Du tust es so, als wäre das irgendwie letzte Woche gewesen. Wir haben wirklich vor 10 Minuten ja. Den Livestream geschaut, wie der sich rennt. Ich habe jetzt noch für die Handfläche, ich bin so nervös gewesen. Und der hat es geschafft, der erste Mensch unter 2 Stunden.
Also historische richtig, Marke. Es ist richtig krank gewesen. Also er hat ja scheinbar vor 2 Jahren hat er das schon mal probiert gehabt. Und wenn man das wirklich live sieht, es ist so eine ganze Armee von kleinen Läufern vor ihm, die vor ihm eigentlich die Pace macht, damit er unter die 2 Stunden läuft. Und vor 2 Jahren hat das scheinbar nicht geklappt, ist er 2 Stunden und 20 Sekunden oder 25 Sekunden gelaufen. Und jetzt läuft er 1 Stunde 59 und 40 Sekunden, das muss man sich mal vorstellen, auf 2 Stunden macht er 45, wie viele Sekunden sind es? Macht er knappe Minuten gut. Das sind so kleine Abstände. Und wir haben natürlich jetzt etwa eine Viertelstunde haben wir versucht auszurechnen, was das auf einen 100-Meter-Sprint bedeuten
würde. Also einen Kilometerschnitt haben wir zuerst mal gemacht, die sehr schwierig war. Schon das haben wir fast nicht geschafft.
Das ist schon fast unmöglich geworden.
Also für jeden, der noch ein bisschen etwas Mathematikmäßiges versteht, der wüsste eigentlich einen klassischen Dreisatz. Du musst eigentlich einfach 3 Zahlen haben und die 4 musst du ausrechnen. Aber
musst aber aus der einen Zahl von Kilometern
nach
Meter machen und aus der einen Zahl von Stunden, Minuten und Sekunden rein Sekunden. Oder?
Das heisst, ja. Für uns sportlich ein unüberwindbares Hindernis, das hat das sage und schreibe etwa 15 Minuten kostet von unserer wertvollen Zeit.
Aber wir haben das Resultat bekommen.
Wir haben eins bekommen, ob es wirklich stimmt, wissen wir nicht. Es ist nachvollziehbar, 17 Sekunden für 100 Meter hat der gute Herr.
Und das wären 2 Stunden?
Das wären 2 Stunden.
Also vielleicht, für die sich das nicht vorstellen können, der Usain Bolt rennt 100 Meter bei 9,58, ist der Weltrekord, den er gelaufen ist. Und der andere Herr braucht für 42 Kilometer pro 100 Meter 17 Sekunden. Nicht einmal das Doppelte. Der andere rennt das einmal 100, ist nachher noch Geld, wie er nicht mag. Und der macht das irgendwie, keine Ahnung, tausende Mal.
Vielleicht als kleine, wie sagt man, als kleine, zum Einordnen, als kleine Hilfestellung. Wenn ein normaler erwachsener Mann durchschnittlich sportlich 400 Meter rennt, so schnell wie er kann, und unter einer Minute bleibt, ist er nicht so schlecht. Und dann ist er aber Mause. Der macht das 42 Kilometer lang immer und knapp über einer Minute. Also das ist unvorstellbar. Wirklich unvorstellbar.
Ja, was macht er da? Auf einer 400 Meter Bahn, das wären 1000 Runden, die er da macht, oder? Ungefähr.
Das ist wieder Live-Mathematik im Podcast, machen wir nicht.
Ist sehr heikel.
100.000, 10.000 oder
10.000. Schreibt uns, oder meldet euch, wenn jetzt das völlig falsch war. Genau. 400 Meter Bahn, 1000 Runden. Wie viel gibt das?
Genau, darum tue ich jetzt einfach gerade überleiten. Noch nicht überleiten?
Nein, wir müssen noch ein bisschen relativieren, weil es klingt jetzt so, als hätte er das in einem offiziellen Rennen gemacht. Und das ist natürlich nicht so. Das ist ein Rennen in Wien, das von Ineos, dem Pharma- oder Chemie-Unternehmen...
Die, die auch Tour de France das Team stellen.
Genau,
das beste
die,
die
bei Chris Froome auch ist. Und die haben das gesponsert, dort ist nur er gerannt. Es war kein Rennen gewesen. Er hat da ein Auto gehabt mit einem Laserschranke vorne dran, wo ihm genau den Pace angezeigt hat. 1000 Läufer, die für ihn Pace gemacht haben. Ich glaube, sogar noch Steilwandkurven gehabt, teilsort, dass er nicht... dass es angenehmer ist zum Laufen, die Ideallinie.
Ja, die Ideallinie, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also er hat auf dem Boden hat er so eine schöne, so, was sind es, etwa 20 cm Breite, innerhalb von der er hat müssen laufen, damit er auch sicher die 35-40 Sekunden rausholt, die ihm vor zwei Jahren gefehlt haben. Das muss man sich wirklich mal vorstellen.
Also es ist nicht wettkampftauglich, absolut. Unter zwei Stunden, so weit sind wir noch nicht, aber immerhin ist mal ein Mensch 42,195 km in unter zwei Stunden gelaufen, das ist sick.
Ziehen wir absolut den Hut.
Also gut, der gute Herr ist eigentlich noch relativ fit eigentlich in das Ziel gelaufen. Muss ich jetzt das mal vorstellen, das ist der schnellste Mensch überhaupt über die 42 Kilometer. Und trotz, man würde sich eigentlich vorstellen, dass ich kracht im Ziel einfach auf den Boden und macht keinen Meter mehr. Der Typ ist im Zielsprint ist der noch auf die Leute am Zeigen gewesen. Er hat so gezeigt, wie geil dass er findet, dass er es schafft. Er hat seinen Jungs gesagt, verpisst euch, ich muss da allein laufen. Rumgejubelt. Dem Typ ist richtig gut gegangen. Er hat sogar noch anziehen auf die letzten 100 Meter.
Als kleine Geschichtsstunde wissen wir ja alle, wie der Marathon entstanden ist, wieso das die komische Distanz ist. Irgendein Krieg im alten, antiken Griechenland zwischen zwei Parteien. Dann hat der eine ein Boot müssen vom einen Ort zum anderen Ort irgendwie überbringen, dass der Krieg gewonnen worden ist, Schlacht oder verloren worden ist, weiss ich auch nicht. Auf jeden Fall ist das 42,195 Kilometer gewesen. Ich weiss auch nicht mehr, ob er Marathon geheissen hat, ob die Ortschaft Marathon geheissen hat, ob die Schlachtstandort Marathon, keine Ahnung, irgendetwas Marathon auf jeden Fall. Der Läufer, der Boot, ist dort vorne gerannt und ist am Ziel tot umgekippt.
Weißt du, was mich wundernimmt? Wie hat er das gemacht? Ist er mit dem Massband gesäckelt? Oder wie haben sie das genau ausgemessen?
Im Nachhinein hat man nachher natürlich die Distanz ausgemessen.
Das haben sie
Marathon.
Das haben sie aus den Steinen ablesen, die Archäologen. Weißt du, dass sie gewusst haben, das müssen 42,195 Kilometer
sein. Da war die Schlacht gewesen und da liegt das Skelett vom anderen, da ist er gestorben.
Genau, Indiana Jones hat das herausgefunden, weißt du? Alias Harrison Ford. Geil. Aber ist krank, ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wirklich, dass er das geschafft hat. Und was ich auch noch krass finde eigentlich ist, ich meine, man denkt, die Strasse ist eigentlich sehr breit. Ist doch scheißegal, eigentlich, wo der rennt. Aber die zeichnet dem, wie du gesagt hast, die Ideallinie, der muss dort durchrennen. Das ist alles perfekt abgestimmt. Von A bis Z.
Gut, man muss sich das vorstellen, auf zwei Stunden. Dass er nachher nur Spazi hat für etwa 30, 40 Sekunden. Yeah. Das ist extrem. Das ist so optimiert.
20 Sekunden.
Das ist so optimiert. 20 Sekunden und dann wäre er über diesen zwei Stunden gewesen. Ja.
Ja gut, gehen wir vom einen King aus dem Marathon, gehen wir zum anderen King, zum Roger Federer. Der hat am ATP-Turnier in Shanghai leider das Halbfinale nicht erreicht. Ist gegen Zverev rausgefallen, 3 Sätze, ist irgendwie schon im zweiten Satz kurz vor dem Ausscheiden gewesen. 3 Matchspiele gegen sich gehabt, alle abgewehrt, aber nachher hat es ihm den Deckel gelupft. Und zwar hat er im dritten Satz einen sogenannten Point-Penalty bekommen, einen Strafpunkt beim Stand von 3-0 aus Sicht von Zverev, 15:30, und ist nachher mit 2 Breakbällen angestanden. Was ist passiert?
Gegen ihn.
Was ist passiert? Er hat einen Ball rausgeschossen. Nicht während dem Spiel, sondern während dem Zurücklaufen, wo er quasi vom Netz zurückläuft, hat er irgendeinen Ball in der Hand gehabt, den er vielleicht noch in der Hose gehabt hat. Und spielt er halt einfach so lockerflockig in die Zuschauerränge. Trifft aber keinen Zuschauer, auch nicht irgendwie sonst irgendeine Abdeckung, irgendetwas, der ist einfach hineingeflogen und dann ist es losgegangen.
Weißt du, man könnte ja vermuten, es ist einfach ein Ball, den er eigentlich quasi so ein bisschen hinterher hat werden rühren zu den Balljungen, aber er ist ein bisschen zu weit und dann vielleicht, er ist eben nicht mal Zuschauerrang, er ist irgendwo hinterher in Gang raus. Und scheinbar ist das gegen die Spielregeln, oder? Er ist eben scheinbar vorher schon verwarnt worden vom Ref. Und das ist dann quasi so der Gipfel für den Ref, dass er ihm nachher den Strafpunkt gibt. Das hat ja dann zu einer grösseren Diskussion geführt.
Kommt der Strafpunkt, läuft das Netz führen zum Schiri, diskutiert mit dem Schiri, geht wieder zurück.
Hockt an.
Nein, jetzt ist er zurückgelaufen, oder? Hat weitergespielt, die haben dann noch die Breakbell müssen ausspielen.
Klar, stimmt.
Nachdem das Game vorbei war und nächstes Mal hast du eine kleine Pause gehabt, hat er wieder diskutiert, auf und ab, hat ihm gesagt, was er...
Ja, und Jungs.
Hat ihm auch gesagt, was er für ein Vollidiot
ist. Wenn du mit dem Roger Federer musst diskutieren, hey. Da hast du doch zuerst einfach mal das Gefühl, also erstens mal, ich bin der Mönchi von der Nation.
Natürlich, ja.
Und zweitens, der Roger Federer. Wie der einfach sauber auftritt und du musst mit dem reden. Der Ref hat sich fast in die Hose gekackt, wenn ich mit dem reden musste.
Ja, der hat recht den Gegel in der Hose gehabt. Ein anderer hat sicher jetzt den Gegel in der Hose mittlerweile. Der kommt wahrscheinlich nie mehr an eine Pressekonferenz. Und zwar ist das ein Journalist gewesen, wahrscheinlich ganz ein normaler Journalist. Und der hat dann am Roger eine Frage gestellt. Hey, und das muss man sich einmal geben, wie der Roger da hockt, mit welcher Mimik.
Also die Frage genau wirklich zu dem krank. Strafpunkt hat genau. gestellt.
Wirklich krank, ich habe das noch nie gesehen.
Gerade. Richtig, richtig abpisst.
Brutal.
Mafia-Boss Roger hat keine Freude gehabt.
Und er hat es ja dementsprechend hat das dann auch mit seinen Worten uns mitteilt, dass er ziemlich sauer ist.
So you can write on Twitter, you mean? No, but it would be nice to write something nice once also about the game. Next question.
Okay. Mafia-Boss in Perfektion. Am Schluss einfach nächste Frage. Weg.
Weißt du, wenn der Roger Federer so siehst, dann merkst du genau, wie macht er sich denn mit dem Tennis-Zirkus hätte. Wie der auftritt, das ist crazy. Die Leute haben so Respekt vor ihm.
Ich finde es richtig geil, du hast im Hintergrund so einen gehört, er sagt so, wieso soll ich die Frage beantworten, damit du nachher irgendetwas auf Twitter schreiben kannst? Und dann hörst du im Hintergrund so eine lachen. Die hat wahrscheinlich gedacht, boah, jetzt ist mein Moment. So ein Krüchen im Härtinarsch. Hat sie nachher schon das Lachen rausgedrückt, wahrscheinlich in Todesangst. Er hat genau gesehen, die hat gelacht, ja, das ist mein Homie dort hinten.
Aber das ist genau das, was mich so fasziniert. Normalerweise hat er dann immer auch so einen gewissen Humor noch. Also weißt du, auch wenn er vielleicht verloren hat und so, natürlich ist er im Loch, aber bei so einer Antwort hat er normalerweise, merkst du nachher so ein bisschen im Gesicht an, er findet es gleich irgendwo lustig. Da, nichts.
Null.
Wirklich null.
Absolut gar nicht.
Und das ist noch so eine Kameraeinstellung, wo du noch so richtig so den Schatten siehst bei seinem Gesicht und so. Und dann hat er so die Arme verschränkt. Er sagt wirklich da, stinke, putze, hässig.
Weißt du, das fällt auf. Dem sich, der ewig junge Roger Federer, der ja wie alt ist er mittlerweile und
38,
immer noch spielt, gut ist, dem sich fangen vorne an die Haare ausgehen.
Ganz geil,
dann
endlich mal.
Dann fangen vorne an die Haare ausgehen. Der wird auch älter. Er wird auch älter.
Ja, also seine Karriere ist sicher nicht mal zu lang. Er hat ja auch angekündigt, also er macht jetzt neuerdings macht er weitere Turniere in Asien, die er bis jetzt nie gemacht hat, weil er gesagt hat, er will auf sein Karriereende will er noch an so viel wie möglichen Plätzen spielen, die er bisher nicht gespielt hat.
Ja, das macht er für Uniqlo. Asiatische Kleidermarke und plötzlich spielt er mehr Turniere in Asien. Das ist dann ein komischer Zufall.
Ja, aber scheinbar ist es ein mehrjähriger Vertrag, den er da abgeschlossen hat. Also man kann vielleicht hoffen, dass das doch noch ein paar Jahre wird sein.
Ja, wir werden es sehen, ja. Was wir auch werden sehen, ist, ob die Schweizer aus ihrem Spiel gelernt haben im Fußball gegen Dänemark, die das letzte Mal nämlich 3-0 geführt haben. 84. Minute, dann hat es gemacht, bam, 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 und dann ist 3-3 gestanden und wir haben nur einen Punkt geholt. Ziehen wir uns doch mal schnell die Ausgangslage in, die Schweizer momentan eben mit Irland und Dänemark, das sind die Mannschaften eigentlich, wo es da um die EM-Plätze geht. Die ersten zwei gehen fix an die EM und der dritte muss nachher eben, glaubt, da in dieser Nations League noch rumwursteln, also vielleicht den Weg noch findet an die EM.
Das mit dieser Nations League haben wir auch schon darüber berichtet. wir kommen bis heute nicht raus, genau. Wie es funktioniert.
Die Schweizer haben einfach als Einzelne nur 4 Spiele, check ich jetzt auch nicht, wie das geht bei 5 Mannschaften. Kann das mir irgendjemand von euch lernen?
Das funktioniert eben genau, weil es 5 Mannschaften sind, ne?
Ja, aber muss ich irgendjemand anderes auch 4 Spiele haben? Ah, nein, stimmt.
Okay. Nein,
ja,
gerade die Zahl.
Unsportlich und Mathe. Genau. Darum sind die 17 Sekunden auf 100 Meter wahrscheinlich auch falsch.
Gut, Fakt ist einfach, ich überspiele das jetzt super. Die Schweiz muss eigentlich mal ein Spiel gewinnen gegen Dänemark, sonst wird es einfach langsam kritisch. Wenn sie heute verlieren, dann müssen sie wirklich mal über die Nations League wursteln. Sie haben nachher gerade darauf runter, haben sie Irland und am Schluss noch einmal Gibraltar.
Das ich meine, so Gibraltar, da könntest du uns 3 draufschicken, oder?
Ja, da könnten wir auch noch mitwursteln, ja. Ja, wir werden es sehen. Auf alle Fälle ist die Woche mal rausgekommen, dass da gewisse Herren in unserer Fußballnazi die haben eine spezielle Art von Essen. Das sind sogenannte Flexitarier oder Chiganer oder Cheaganer, wie du denen sagen willst. Das ist eigentlich eine Kombination zwischen flexibel und Vegetarier. Das ist der Jan Sommer. Das ist so ein Gelegenheitsfleischesser.
Ja. Hör mal auf, was soll das sein, Mann? Entweder bist du Veggie oder bist du nicht. Chillst dich
einfach. Ich würde sagen, Rein Reges und der Hermann Dildi würden sich wahrscheinlich grün und blau ärgern, wenn sie so etwas gehört. Flexitarier und Chiganer, was ja,
ja der Flexitarier
Cheat-Veganer sind. Ja. Ich meine, Cheat-Veganer, das ist ja der grösste Scheiss, den ich
nie gehört
habe. Habe ich noch nie gehört. Sag doch einfach, ich esse nicht mehr so viel Fleisch.
Ich bin auch ein Cheat-Veganer. Fix.
Ja, ich bin auch ein Cheat-Veganer. Ja.
Wir sind alle Cheat-Veganer.
Ja, wer ist kein Cheat-Veganer?
Auf jeden Fall haben sich natürlich
Veganer.
Das.
Sind aber die Einzigen.
Veganer sind kein Cheat-Veganer.
Die Anforderung an Köche hat sich ein bisschen geändert. Früher hast du diesen Spielern einfach einen Teller Spaghetti angelegt mit einer feinen Tomatensauce, dann haben die das alle gegessen. Heutzutage musst du natürlich schauen, dass die alle, die einen nehmen zum Beispiel auch keine
Gluten.
Oder nehmen wir einfach Vollkorn-Spaghetti zum Beispiel, weil es die anderen nicht gut finden oder wollen Herdöpfel. Das ist krass, das hat sich ganz, ganz gross verändert.
Und weißt du, was merkt man? Die Schweiz ist nicht viel besser geworden. Also entweder sind alle anderen Länder auch Flexitarier oder Chiganer und darum können wir uns keinen Vorteil daraus erarbeiten. Oder sie sollen einfach aufhören, eins auf super, super, enorm krassen Profi machen und da weiss ich, was alles können essen. Und einfach normal tun, essen, Fußball spielen und gewinnen.
Genau. Jungs, ich glaube, eine mögliche Erklärung, warum das so ist. Gewisse Fußballer aus unserer Nazi, ich weiss nicht, ob sie in diesem Aufgebot dabei sind, wahrscheinlich weniger, aber die haben früher geraucht und gesoffen. Mit 13. Ich spreche
so unserer Nazi.
Mit 13.
Tim Klose, Norwich City, spielt in der Premier League, ist momentan verletzt, weil er glaube ich, das Knie kaputt hat. Der hat in einem Interview gestanden, dass er verschiedenste Sachen, während es nachher gehört, geraucht hat. Und mit seinen älteren Homies jeweils da wahrscheinlich am Bahnhof rumgelungert ist und sich ein paar Bier in Grindy gekippt hat.
Ja, das Paar ist gut. Der Sieg ist ja quasi in Koma-Sammlung aufgewacht, bis er dann ein, zweimal gecheckt hat. Am Samstagmorgen ist er völlig verkatert irgendwo auf einer Bank mal aufgewacht und hat dann gemerkt, hey wow, jetzt muss ich dann jemanden mal hören. Und dann hat er dann, zum Glück hat er noch das zweite Standbein eigentlich im Fußball gehabt, wo er ihn quasi aus der Scheiße rausgezerrt hat.
Weißt du, erinnert mich schwer an eine Jan Ulrich-Geschichte. Der einzige Unterschied, 13. Mit 13 habe ich Lego gespielt und Duplo vielleicht, wenn es gerade hoch ist. Vielleicht habe ich mal
mit 13 hat der Duplo gespielt.
Ich mal ein Häuschen mit Kaplan-Hölzchen bastelt und so. Bin ganz stolz, wenn es dann zusammengekracht ist. Der andere hat schon ein Alkohol- und Drogenproblem. Willst du mich verarschen?
Ich sehe deine Parallelen. Du hast das recht gut gesagt. Er hat es vorher gemacht. Der Jan Ulrich hat es nachher gemacht.
Ja, wir wissen, welche Variante besser funktioniert.
Nach der Karriere ist es vielleicht gescheiter.
Also was auch interessant ist, der Junge redet, für das er eigentlich schon jetzt in der Premier League in das Jahr oder zwei dort ist, redet er wirklich recht scheiße Englisch. Also so ein typisches Christian Volvo Deutsch oder Schweizer Slang Englisch. Hören wir rein, was er gesagt hat, damit wir endlich mal die Auflösung haben.
And I had no, you know, no plan in my life, what to do. So I ended up in alcohol. I started to drink when I was 13, I think. Because I thought, like, yeah, what do I do with the money, you know? And my friends, they were all a bit older than me, so they were drinking, they were smoking, all sorts of things. So I started to smoke all sorts of things, which was a bad idea back then. But, yeah, I did it. And I...
Ist eigentlich völlig klar, wie kannst du das Geld anders ausrühren mit 13? Du musst ja eigentlich an den Kiosk gehen und Marlboro
packen. Welches scheiß Geld mit 13?
Ja, ich weiss es auch nicht. Ja.
Was redet der Typ?
Gell, du hast ja nicht mal Geld für etwas anderes wie Duplo.
Ich habe alles für Lego investiert.
Gell, hast du doch auch mein Sackgeld bekommen von den Eltern, oder? Irgendwie, keine Ahnung, 5 Lieber pro Woche oder so. Er hat vielleicht irgendwie 20 Stutz bekommen und ist sich einfach zwei Päckchen Ziegis
gepusht. Ich würde sagen, mit 5 Lieber kommst du nicht einmal weit mit Brigar und die Bier.
Nein, das lange nicht. Das hat es doch gar noch nicht gegeben.
Also wir stellen fest, er hat sich in dem Fall einfach mit einem Prigarante Bier die Lampe füllen und ist komplett verkatert am nächsten Tag wieder aufgewacht. In dem Fall.
Oder die andere Variante ist, der Typ ist mit 13 schon so gross wie jetzt, seine Nase ist auch so ausbreit wie jetzt und er hat einfach dort vielleicht irgendwie schon Erstliga geshootet oder so, weil er verdammtes Talent ist und hat dort Geld verdient, wo er nicht gewusst hat, wie ausgehen. Und dann hat er gedacht, dass er sich saufen und kiffen mir auch Bier weg.
Und dann ist das Problem gewesen, dass er halt mit 13 das Zeug noch nicht bekommen hat und dann hat er sich einen Bart aufgemalt und ist dort trotzdem ans Bier angekommen. Wie hat er das gemacht?
Keine Ahnung. Aber apropos Bart und apropos Bieren wegsaufen. Wir kennen ja zwei, drei Sportler, die eventuell mal nachher durch die Sicht danach bei einem Bauern am Morgen aufwachen.
Oh, jawohl, genau.
Aktuell gerade nicht mit Saufen beschäftigt, sondern mit Turnen. Und zwar an der WM in Stuttgart sind unsere absoluten unsportlich Kunstturn-Favorites Julia Steingruber, Pablo Brecker und Taha Serhani.
Also Taha Serhani ist ja, glaube ich, meines Wissens nicht dabei gewesen. Oder zumindest nicht im Männerteam aktiv.
Genau, er hat sich im Frauenteam aufstellen lassen.
Mobile ist schon dabei gewesen, einfach nicht im Schweizer
Mannschaft. Backup.
Der andere, der Pablo Brecker, hat leider auch ein bisschen versagt im Männerteam. Also es ist dann zum Glück schlussendlich doch noch gut für die Männer rausgekommen. Also sie sind Siebte geworden und haben sich mit dem eigentlich gerade direkt können.
Also ich muss korrigieren, Rulo, in dem Run oder in dem Event, wo du jetzt ansprichst, wo wir Siebte geworden sind, wo gleichzeitig auch die Olympia-Qualifikation bedeutet.
Wo wir,
genau. Dort hat der Brecker brilliert. Absolut.
Ja, im Einzel hat er nachher zwei, drei Mal neben die Stange gelangen, sich den Grind an den Barren angeschlagen oder so.
Ja, der ist nach dem Team-Event einfach so dermassen saufen.
Ja, wahrscheinlich wieder beim Bauer aufgewacht.
Ja, natürlich.
Oder bei der Freundin in die Wohnung
gefurzt. Ja, klar.
Aber was man muss sagen, wir haben wieder mal unsportliches Beirut an der Olympiade.
Genau, so ist es.
Aber wir haben wieder mal zwei Nationen, die vor uns im Licht stehen. Und das ist einmal wieder Russland und einmal wieder China. Wir haben festgestellt bei der Carol Bouvard.
Genau,
es sind immer die zwei Nationen, die immer vor uns vorne dran hückeln.
Ich habe gemerkt, wenn man muss Saltos machen und drehen und spinnen und in der Luft meistens, sind die scheiß Chinesen einfach zu gut.
Dann haben die einfach das Doping gemeistert.
Kunstschuhe sind saugut. Scheinbar Aerials sind saugut. Ja.
Im sie sind
Wasserspringen sind sehr gut. Das Einzige, was sie nicht können, sind Shooter.
Ja, und Basketball, Basketball sind wahrscheinlich auch nicht so gut.
Ja, Yao Ming, einer der besten NBA-Spieler, die es je gegeben hat, mit seinen 2,45. Auch nicht ganz richtig.
Ja, komm, verlieren wir das. Gehen wir noch vom Pablo Brecker, von einem unsportlichen Favorite, zu einem anderen unsportlichen Favorite, und zwar zum News, zum Hall of Shame-Mitglied, Entschuldigung. Zlatan Pferdeschwanz Ibrahimovic. Der hat in Malmö wieder mal für Furoren gesorgt. Und jetzt gibt es endlich eine Statue. Zwar eine richtige hässliche, finde ich. Ich finde sie wirklich nicht schön gemacht. Aber egal. Vom Zlatan. Big Zlatan.
Also auf den zweiten Blick kann ich mir sagen, nein, es ist eigentlich noch geil. Es ist wirklich noch geil.
Geil.
Vor allem seine Pose finde ich auch ganz genial. Wir haben ja eigentlich schon vor ein paar, es ist fast einen Monat oder zwei Monate jetzt her, wo wir das angekündigt haben, dass seine Statue veröffentlicht oder der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das Gute ist dann, der Zlatan ist zum Glück nicht enttäuscht gewesen, sondern hat die Statue wirklich cool gefunden und hat dann kurzerhand allen Kindern in Malmö schnell schulfrei gegeben.
Boss-Move.
Und geil ist ja, dass der...
Was ist ein Zlatan-frei? Nicht hitzefrei, sondern Zlatan-frei.
Das ist ja Nationalviertag jetzt.
Und der Verantwortliche von der Schule hat dann gesagt, ja, nein, das gilt dann aber schon nicht. Aber quasi, ja, wenn halt dann einer gleich schwänzt, dann ist das schon in Ordnung. Ja, wirklich, das ist dem seine Antwort auf
das. Kein einziges Kind ist in die Schule gekommen an dem Tag, fix nicht.
Geil. Ja, und dann haben wir natürlich, ich meine, das ist üblich beim Zlatan, dann hat man dort auch immer guten, sonst noch guten Gesprächsstoff. Da hat er wieder ein geiles Interview gegeben. Das wollen wir jetzt noch abschliessend auch noch einspielen.
You have players that win trophies. You have players that get statues, and then you have players that get trophies and statues. So I feel very honored, and I normally say I ate Sweden for breakfast, I ate Europe for lunch, and I took the world by dinner. So that is how I describe the statue. Everybody.
Weißt, sie nur ein Spruch, das erinnert mich irgendwie an Hitler, ne? Der hat rein so einen Scheiß gesagt. Ne?
Kann sein, ja. Du hast vorhin historische Informationen vorgebracht. Ja. Ich weiß es nicht.
Grausam. Wir sollten noch mal nachschauen, wo er den hohen Spruch her hat.
Ja, aber Jungs, die Sprüche, schreibt er sich die irgendwie auf? Oder der hat irgendeinen Katalog, wo er die sicher nicht mehr rauskramt? Das ist ja nicht möglich.
Wir müssen mal schauen, ob es so ein Zlatan Ibrahimovic Zitatenbuch gibt. Das wäre vielleicht noch gut.
Aber wenn wir gerade schon bei der Hall of Shame sind, Jungs,
gib uns ein Update, Rulo.
Also, Jan Ulrich haben wir ja schon länger mal verkündet, dass er immer noch gehandelt wird für das Dschungelcamp von RTL. Scheinbar ist jetzt am Jan Ulrich wirklich eine Rekordsumme angeboten worden. Also ein Sümmli, wo bisher noch kein Promi angeboten worden ist. Man hat noch keinen Ton gehört vom Jan Ulrich selber. Ich würde mal sagen,
er ist ja verschwunden.
Ja, im Dschungelcamp. Der wird definitiv auftauchen. Ein anderer Herr, der schon länger nichts mehr gesagt hat, ist der Cristiano Ronaldo, Jungs. Ich hab vorher mit dem Schneck kurz drüber geredet und er hat mich nur so mit kopfschüttelnd hat er mich angeschaut, aber ich würde jetzt gerne mal den in die Runde werfen. Müssen wir den allenfalls von seinem Hall of Shame-Thron stürzen?
Nein, weil schau mal, wir haben jetzt drei Leute benannt. Zlatan, also Pferdeschwanz, Kokser und der Statuengrabscher, CR7.
Wir haben ja Statuengrabscher?
Ist das noch ein zusätzliches Vergehen?
Nein, wir haben ja zwei andere auch noch, die sind da nicht drauf. Also darum gibt es für mich keinen Grund, warum man den CR7 da rausnehmen muss. Was ist mit dem Conor McGregor und wer haben wir noch?
Also halten wir kurz. Also Conor McGregor haut regelmäßig alte Herren in Pops Knockout, weil sie den falschen Whisky trinken.
Also Zeitli her, das ist jetzt, was ist das?
Also sicher schon am Monat her, locker. Also
ja, dann hat er sich noch peinlich versucht zu entschuldigen für das? Das ist auch...
Also der Nick Kyrgios, Potato Man, ja, der ist ganz frisch drin, den müssen wir nicht diskutieren.
Nein, müssen wir nicht.
Jan Ulrich, der würgende Koks, den musst du auch nicht diskutieren. Der ist so sattelfest in dieser Hall of Shame.
Der ist jetzt vor allem, der versucht jetzt zu performen. Lass den performen.
Ja, absolut.
Der bringt das schon noch fertig. Dschungelcamp.
Zlatan Ibrahimovic, den haben wir jede Woche im Podcast. Ja. Conor McGregor haben wir gerade abgeschlossen. Jetzt ist wirklich auf der Cristiano Ronaldo. Ich meine, jetzt
dem hat sein Stuhl wackelt.
Ja, jetzt hat er vorbrüllt, dass er sie gar nicht vergewaltigt hat und dass das nicht in Ordnung ist, wenn Leute einfach Sachen aus dem Kontext raus aus Interview nehmen und gegen ihn verwenden. Seine Statue ist auch schon lange nicht mehr am Penis gerieben worden. Das ist einfach ein bisschen schade.
Das wissen wir nicht. Das würde ich jetzt bezweifeln. Aber ich habe das Gefühl, was wir eben wirklich machen müssen, ist einfach mal eine neue Umfrage starten und jetzt mal genau in die andere Richtung. Und zwar, ob wir den Cristiano Ronaldo sollen aus unserer Hall of Shame rausnehmen. Dann gibt es wieder Platz für Leute, die sich wirklich für unsportliche Leistungen in Szene gesetzt haben.
Wir könnten ja
sagen, doch eine Frist.
Wir könnten ja sagen, wir gehen auf der Ersatzbank. Mit der Episode-Socke, wie der Shaqiri.
Ja.
Wir gehen auf der Ersatzbank.
Also gut, und wenn kann
er
ich
nicht,
leben.
Wenn er nicht besser performt, dann bleibt er auf der Ersatzbank. Mhm. Und wenn er nach einem, sagen wir, ein paar Monaten der Ersatzbank nicht irgendetwas gebracht hat, kicken wir ihn.
Also gut, geben wir ihm doch, das ist ein Jahr Zeit. Das ist ein, nein, das ist jetzt also sehr lange.
Ende Jahr,
ja, ich würde sagen, Monate, ja. Wieso geben wir die Bedenkfrist nicht in die Hände von den Zuhörern? Soll sagen, wie viel Frist, dass der Cristiano soll bekommen? Wie viel Schonfrist, dass er sich
da... Der goldene Penis.
Okay,
das können wir auch machen, ja, ist für mich okay. Aber jetzt einfach rausrühren, fände ich ein bisschen harsch, Jungs, weil...
Cristiano Ronaldo ist auf der Ersatzbank und wir müssen nur noch herausfinden, wie lange.
So ist es.
Genau, gut. Und dann hat er einfach nachher, dann muss er performen.
Dann muss er performen.
Ganz einfach, ja.
Ist noch gut.
Sonst geht er raus.
Ist es bewährtes Mittel vom Coach? Jetzt tust du einen einfach mal hocken lassen. Vielleicht ja. Wacht er dann auf und merkt, Scheiße, ich liefere nicht mehr so, wie ich es mir gewöhnt
bin. Und sonst ist es einfach so wie beim Shaqiri. Ich meine, der Shaqiri hat letztens gesagt, er sei einer der Führungsspieler. Weil er hockt auf der Bank und kann durch das extrem viel Einfluss nehmen.
Ich bezweifle, dass das
Shaqiri gesagt hat. Er hat 11 Minuten gespielt bis dato bei irgendwie 7 oder 8 Premier League Runden. Also ich meine, er ist ein Führungsspieler, Jungs.
Ich weiss nicht, welchen Comic du irgendwie auf dem WC gelesen hast, aber das ist sicher nicht der Shaqiri, der das gesagt hat.
Shaqiri Update, er ist glaube ich wieder in der Nazi dabei, oder?
Er ist in der Nazi dabei.
Ja, dann verlieren sie wahrscheinlich nicht können.
Jungs, du kannst so einen Führungsspieler nicht die heilen. Das geht nicht.
Aber du hast der Nazi auf der Bank.
Du hast absolut recht. Er wird wahrscheinlich unsere Story sehen, der Cristiano Ronaldo, und mit seinen 700 Millionen Instagram-Follower wird er sich überlegen, ob er nicht wieder irgendeinen Seich macht, damit er in unserer unsportlichen Halbstimme bleiben kann.
Es ist ihm zu wünschen.
Ja. Ja, dann schon mal einen kleinen Ausblick für am nächsten Mittwoch. Da haben wir wieder mal einen SCB-Spieler im Interview, und zwar ist das nach dem DJ Tinnitus vom Ramon Untersander, der Marc Kempf, Zweiter. Nummer 27 im SCB, ist jetzt glaube ich seit etwa 3 Jahren dort und ist momentan noch verletzt und braucht dementsprechend einen neuen Schwung, wenn er zurückkommt. Und das ist unsportlich, ganz einfach.
Wir wissen ganz genau, dass der so etwas von durch die Decke gehen wird, wie der DJ Tinnitus, der momentan Topscorer ist, nachdem er bei uns im Interview war. Also Marc Kempf, wir können jetzt schon sagen, bitte gerne schön.
Genau. Ja, und dann haben wir für einmal diese Woche nicht einen Holzkopf der Woche, sondern, wie haben wir ihm vorher gesagt,
der geile Sieg von der Woche.
Der geile Sieg von der Woche, und zwar ist das
nicht so kreativ.
Scheißegal.
Snoop Doggy Dogg.
Oh yeah. Ja, Tribun, klär uns auf, warum hat er das verdient?
Der Sieg hat er in einer Halbzeitshow an einem College-Basketballspiel, hat der Sieg wirklich mal eine Show geboten, und zwar hat er dort performt. Mit Stripperinnen auf dem Court, die sind dort an der Stange gewesen, haben sich da schön freizügig bewegt, haben ihr das erste Jahr der Stange gewackelt. Vielleicht ist es auch Diletta Loletta, die sie geheißen hat.
Diletta Leotta.
Man weiss nicht,
so der Name bleibt am Schneck.
Und das ganze Stadion ist dort wirklich schon in Aufruhr gewesen. Die einen haben es gefeiert, die anderen haben gesagt, es ist Frechheit in Brüden Amerika. Snoop Dogg hat gefunden, das langt mir nicht, ich setze einen oben drauf. Floyd Mayweather Style holt er ein 100-Dollar-Nötli, Pistöllchen führen und fängt an 100 Noten, dann ein Stripperinnen anschiessen. Legendären Auftritt. Schätzen wir unspürlich natürlich sehr.
Also wenn der Snoop Dogg gegen etwas bringt, müssen wir es einfach bei uns erwähnen.
Genau. Und dann kommen wir noch zum Schlusswort von der Woche, Jungs. Und da müssen wir jetzt schnell improvisieren, weil wir haben doch den Roger Federer schon mal gehabt, da hat er gesagt, irgendwie fuck off, oder nicht? In der Katakombe.
Fuck off.
Fuck off, hat er doch gesagt, oder?
der CRF hat er dann auch irgendwie angespornt gehabt.
Genau, und ich habe eigentlich gedacht, machen wir es ganz einfach, wir nehmen ihn rein und dann ist einfach das Schlusswort von der Woche, ist nächste Frage.
Ja gut.
Ja gut.
Du kommst nicht raus.
Doch. Nächste Frage.
Beim Interview hat er doch gesagt, der King Roger. Next question. Ja, genau, absolut. Auf Englisch. Müsst ihr halt auf Englisch sagen, ja.
Kommen wir raus, ja.
Okay, können wir gehen.
Ja.
Wir sind bei der 47. Minute, wir haben es da nicht länger überlegen, dann lassen wir stehen.
Genau. Also Rulo, leg los.
Liken und kommentiert unsere Seite und Posts auf Facebook, Instagram und YouTube und gehen auf unsere Webseite www.unsportlich.ch. Schreibt uns ein Mail an unsportliche@gmail.com und natürlich abonniert, bewertet und hört uns auf iTunes, Soundcloud und Spotify.
Ganz genau, das war sie, Episode 143. Wieder mal eine lange, aber unglaublich abwechslungsreiche Episode. Und denkt daran, am nächsten Mittwoch, der Marc Kempf im Interview. Hört rein.
Wir sind unsportlich.
Ciao zusammen.
Sport. Anders. Direkt. Unsportlich.